Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
Wir starten mit einer neuen Generation. Wir haben 5 Absolventinnen engagiert. Und das gilt auch für die Regieteams. Die sind im Schnitt noch nicht mal 40. Und ganz unbekannt sind sie nun nicht. Also Thorleif Arnason ist nicht unbekannt. Er hat den Faust bekommen. Kai Voges ist jetzt am Start. Claudia Bauer ist zum zweiten Mal zum Theatertreffen eingeladen. Ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung von fast etablierten Regiehandschriften und jungen, neuen.
Klaus Dörr war das, der Interimsleiter der Berliner Volksbühne heute Mittag. Für Kultursendungen war sein Haus in den vergangenen Jahren eine sichere Bank. Wann immer es keine Themen gab, konnten wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass an der einst wichtigsten deutschen Bühne schon irgendetwas los sein würde. Castorf soll gehen, Castorf will nicht gehen, Derkon kommt, hasserfüllte Briefe und E-Mails, das Theater wird besetzt, Derkon geht, niemand kommt, sehr dankbar das alles. Dann die Ankündigung einer Pressekonferenz für heute nach 2 turbulenten Jahren. Wie soll es weitergehen mit der Volksbühne, personell und inhaltlich, nach genau einjähriger Interimsleitung, eben durch Klaus Dörr. Der Berg hat gekreist und gebar. Tja, wer wäre besser geeignet, das zu beurteilen, als unser hauptamtlicher Volksbühnenbeauftragter und Theaterkritiker Michael Lages?
Auch die Fachwelt reibt sich vor Staunen die Augen über die Berliner Volksbühne, wie sie da gerade ziemlich phönixmäßig mit den Flügeln schlägt und sich erhebt aus der Asche jener verbrannten Erde, die der Kurzzeiterneuerer Chris Derkon hinterließ im Zuge der Abwicklung von 25 Jahren Castorf-Intendanz. Alle Größen dieser Ära hatten ja mit gutem Grund die Flucht ergriffen, als Derkon das Haus ausfegte. René Polisch und Herbert Fritsch arbeiten jetzt an Nachbarbühnen in Berlin und außerdem in Hamburg oder Wien. Auch Frank Castorf ist ziemlich pausenlos unterwegs und kümmert sich morgen gerade um Friedrich Dürrenmatt in Zürich. Aber auch ohne sie, auch ohne Sophie Reuss und Martin Wuttke, berappelt sich das alte Haus am Rosa-Luxemburg-Platz auf verblüffende Art und Weise. Und offenbar, das hat das Team um Interimsintendant Klaus Dörr und Chefdramaturg Ulf Frötschner heute bestätigt, soll es genauso weitergehen. Der Trick der Neuen ist wirklich kurios. Ausgerechnet das Theater, das ein Vierteljahrhundert lang gerade nicht so sein und wirken wollte wie ein normales deutsches Stadttheater, wird gerade wiederbelebt, akkurat aus dessen altem, altvertrauten Gegengeist. Neben ersten eigenen Produktionen der Volksbühne von Leander Hausmann etwa und Constanza Makras, von der jungen Regisseurin Pinar Karabulut und demnächst auch von Stefan Bucher, werden Produktionen aus verschiedensten, mehr oder weniger führenden Bühnen im Theaterland Deutschland eingeladen nach Berlin, aus Hannover, aus Stuttgart, aus Hamburg. Und ganz so wie vor vielen Jahren mal das Bochumer Schauspielhaus nach einem Fundusbrand gerettet wurde durch befreundete Häuser, die die andernorts erfolgreichen Inszenierungen in große Lastwagen packten und nach Bochum brachten, so erstarkt jetzt die Volksbühne und hebt ab auf fremden Federn. Sogar das Berliner Publikum, normalerweise gern eher hochnäsig gegenüber allem, was nicht auf Berliner Mist gewachsen ist, spielt auf erfreulichste Weise mit und stürmt zum Rosa-Luxemburg-Platz. Das klingt wie ein wirklich schönes Märchen, hat aber auch Nebenwirkungen. Vor allem sind all die fürs Erste tief enttäuscht und fühlen sich von Dörrs Team schwer getäuscht, die sich besonders energisch und einfallsreich hervorgetan hatten beim Derkon-Exorzismus. Denn was da gewollt, propagiert und beschworen wurde, ein Mutterhaus für ungezählte freie Kunstproduzenten, Sozial- und Politaktivisten, rückt durch den aktuellen Erfolg des Interimsteams in kaum noch erreichbare Ferne. Absehbar wird dieses in Bau und Stil und Geist wunderbar alte Haus ein normales Theater bleiben, sich nicht verwandeln zur Multifunktionsfabrik. Das ist gut so. Jetzt wird es auch wieder ein Ensemble geben. Das ist noch besser. Dass derweil noch immer kein neuer Intendant in Sicht ist, geschenkt. Das Alleinstellungsmerkmal der alten Volksbühne waren ja neben Castorf auch dessen Kumpane, Christoph Marthaler, René Polisch, Christoph Schlingensief, Herbert Fritsch. Einer ist tot, die anderen sind unentwegt unterwegs. Einzigartig kann die Volksbühne wieder werden, wenn sich an diesem Haus nach der Übergangszeit mit gastierenden Meisterinszenierungen wieder ein eigener Ton entwickelt. Nicht wie bei oder durch Castorf, sondern auf dessen Schultern aus eigenem Recht. Die Regisseurin Claudia Bauer wird in der kommenden Saison an der Volksbühne arbeiten und der Isländer Thorleifur Örn Arnason wird sogar Schauspieldirektor. Sie haben eine Chance, wie sie so schnell nicht wiederkehren wird.
Also, alles neu an der Berliner Volksbühne, Michael Lages fasste zusammen. Nochmal Berlin, 86 Jahre früher, Nazi-Herrschaft, brutales Morden und gleichzeitig eine gigantische Kleptokratie. Wer etwas auf sich hielt in der sogenannten Führungselite des sogenannten Dritten Reichs, wollte prestigeträchtige Kunst besitzen. Und was der Markt nicht hergab, das wurde erpresst, enteignet, gestohlen. Rechtlich ist das alles längst verjährt. Öffentlich getragene deutsche Museen haben sich in der Washingtoner Erklärung 1998 trotzdem verpflichtet, in ihren Sammlungen nach Raubkunst zu suchen. Das gilt aber eben nicht für private Sammlungen, für die des ehemaligen Reichsjugendführers Baldur von Schirach zum Beispiel. Dessen Familie hat aber nun das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg gebeten, das ist seit kurzem möglich, die Kunstsammlung von Schirach ebenfalls zu untersuchen. Heute Mittag wurden in Berlin die Ergebnisse vorgestellt. Christiane Habermals war dabei.
Henriette von Schirach, frühere Sekretärin von Adolf Hitler und Freundin von Eva Braun, war eine geschäftstüchtige Frau. Nach dem Krieg gelang es ihr, fast den gesamten Kunstbesitz der Familie aus den Depots des Central Collecting Points in München zurückzuerhalten. Nach Kriegsende hatten die Amerikaner dort die zusammengeräuberten Kunstsammlungen der Nazis und das Vermögen aus dem Besitz der NSDAP-Führer gesammelt. Mit dem Ziel, es an die ursprünglichen, zumeist jüdischen Besitzer oder deren Familien, so sie überlebt hatten, zurückzugeben. Doch Henriette von Schirach ließ nicht locker. Sie bombardierte die Amerikaner und später das zuständige bayerische Finanzamt mit Rückgabeanträgen. Das Ergebnis: von 60 nach Kriegsende von den Alliierten beschlagnahmten Kunstwerken erhielt sie 34 ohne Gegenleistung zurück. 19 durfte sie für einen geringen Preis vom Staat zurückkaufen. Ebenso verhielt es sich mit dem größten Teil der 68 eingezogenen Möbelstücke aus dem Wohnsitz der von Schirachs, dem luxuriösen Schloss Aspenstein in Kochel.
Wenn man diese ganzen Zahlen zusammenfasst, kommt man zu dem Ergebnis, dass ungefähr 92% dieser zum Zwecke der Restitution eingezogenen Objekte eigentlich wieder in Familienbesitz kamen. Allerdings ist in dieser sehr hohen Anzahl noch nicht mit einberechnet, dass Henriette von Schirach auch aus dem ehemaligen Besitz von ihrem Vater Heinrich Hoffmann ebenfalls Werke ankaufen durfte.
Erklärt Provenienzforscherin Theresa Sepp. Henriettes Vater Heinrich Hoffmann war der Leibfotograf Hitlers gewesen. Auch er hatte, wie sein Schwiegersohn, der Reichsjugendführer der NSDAP Baldur von Schirach, während der NS-Zeit eine umfängliche Kunstsammlung angehäuft. Die ursprünglich 132 Objekte umfassende Schirach-Sammlung stammte zum großen Teil aus jüdischen Sammlungen, die in Wien von der Gestapo beschlagnahmt wurden, bevor deren Besitzer ins Exil oder in den Tod getrieben wurden. Oder von Kunsthändlern der Nazis, die mit Raubkunst aus dem besetzten Frankreich oder den Niederlanden handelten. Für den Schriftsteller Ferdinand von Schirach, Enkel von Henriette, ist das Agieren seiner Großmutter aus heutiger Sicht besonders unerträglich.
Es ist letztlich so, dass Henriette und Teile meiner Familie nach 1945 eine zweite Schuld auf sich geladen haben und noch einmal den Raub an diesen Familien durch das Herausverlangen dieser Kunstwerke wiederholt haben.
Ferdinand von Schirach ist einer der wenigen Privatleute, die aus eigener Initiative den Kunstbesitz ihrer Familie erforschen lassen. Über das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, das nach dem Gurlitt-Fund von Bund und Ländern in Magdeburg gegründet wurde, können nicht nur Museen, sondern seit 2 Jahren auch Privatleute Anträge auf Forschungsgelder und Unterstützung stellen. Von Schirach hat allerdings den größten Teil des Projektes selber finanziert. Dass es Täterfamilien wie den Schirach so leicht fiel, ihr beschlagnahmtes Vermögen zurückzuerhalten, sei keine Ausnahme gewesen, erklärt Uwe Hartmann, zuständiger Fachbereichsleiter vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Besonders tiefgründig sei damals nicht geprüft worden, wo die Objekte eigentlich herkamen.
Und vor allen Dingen, das war gang und gäbe, die Persilscheine sich auszuteilen bei der Entnazifizierung, und so ging das weiter. Man fragte Händler wie Weinmüller, also die involviert waren in der Nazizeit nach dem Krieg, nach der Provenienz, und die typische Antwort war, nach meiner Erinnerung, alles alter arischer Besitz. Und dann sind die Sachen eigentlich herausgegeben worden.
Heute befinden sich keine Kunstwerke mehr in Familienbesitz, sagt von Schirach. Seine Großmutter habe alles, was sie zurückerhalten habe, sofort zu Geld gemacht. Doch Aufklärung sei das Mindeste, was seine Familie den Nachfahren der Opfer schuldig sei. Bei 4 Objekten der Schirach-Sammlung konnte der jüdische Vorbesitz eindeutig nachgewiesen werden, darunter eine Madonnendarstellung von Lukas Cranach und ein Tafelbild von Peter Bruegel dem Älteren. Dessen Spur verliert sich erst im Jahr 2013 endgültig, als es beim Auktionshaus Lempertz versteigert wurde. Käufer unbekannt. An diesem Punkt enden leider viele der Provenienzrecherchen, klagt Hartmann. Und Ferdinand von Schirach, selber Jurist, verbindet das Fazit seines Projekts mit einem Appell an die Politik. Endlich den Kunsthandel bei konkretem Raubkunstverdacht zum Offenlegen von Käufer und Verkäufer zu verpflichten.
An dem Punkt sehe ich es so, dass die Interessen der Forschung und die Interessen der Opfer den Interessen der früheren Eigentümer weit überwiegt. Und damit wären wir ein riesiges Stück weiter und man würde den Provenienzforschern enorm helfen.
Unsere Kulturkorrespondentin in Berlin, Christiane Habermals, berichtete über die Kunstsammlung Baldur von Schirachs. Die Grenze zwischen Leben und Bühne verschwinden lassen, das nennt die Theatergruppe Rimini-Protokoll postdramatisch und damit hat sie großen Erfolg. Im vergangenen Dezember hat eins der Mitglieder, Helgard Haug, ein Hörspiel mit dem Titel Chinchilla Arschloch, was? Produziert, in dem Menschen mit Tourette-Syndrom agieren. Aus dem Hörspiel ist nun in Zusammenarbeit von Schauspiel Frankfurt und Künstlerhaus Musanturm, also Stadttheater und freier Szene, eine Theaterproduktion geworden. Gleicher Titel, Untertitel Nachrichten aus dem Zwischenhirn. Shirin Sochi-Travalla hat es gesehen.
Wenn Menschen mit Behinderungen auf Theaterbühnen stehen, ist der Vorwurf, sie würden ausgestellt und vorgeführt, nie weit. Freakshow heißt es dann oft. Das könnte man auch der neuen Produktion von Rimini-Protokoll vorwerfen, die drei Menschen mit Tourette in den Mittelpunkt stellt. Einer Nervenkrankheit, die zu plötzlichen Zuckungen und Lautäußerungen führt. Der Altenpfleger Benjamin Jürgens etwa, der zu Anfang im Scheinwerferkegel im Publikum sitzt, zuckt immer wieder mit dem Kopf, stößt Miaulaute und Räusperer hervor. Im Alltag verstörend. Im Theater ein Hingucker. Wir geben einem Symptom die Bühne. Wir geben der Bühne ein Symptom, sagt die Musikerin Barbara Morgenstern gleich zu Beginn. Auf der Bühne im Bockenheimer Depot sind drei weiße Podeste aufgebaut. Darauf orangefarbene Sitzgelegenheiten und ein Flügel. Im Vordergrund wartet ein E-Piano. Rund um die Spielfläche stehen einige Leinwände, auf denen Wortkaskaden abgebildet werden. Und Kurznachrichtendialoge. Außer Jürgens sind auch noch Christian Hempel, vom Beruf Mediengestalter, sowie Bijan Kaffenberger, der für die SPD im Hessischen Landtag sitzt, mit von der Partie. Während letzterer körperliche Ticks hat, hat Hempel Koprolalie. Er schleudert unkontrolliert obszöne Wörterketten aus sich heraus. Im Alltag hinderlich, auf der Bühne ein Brüller. Alle drei sind Experten ihres Alltags. So erzählt etwa Jürgens, was ein Theaterbesuch für ihn bedeutet.
Ja, ich bin da. Aber ich vermeide eigentlich schon, auch ins Theater zu gehen. Das ist alles ziemlich eng und ziemlich viele Menschen, ziemlich viele Reize. Man sitzt da im Dunkeln, muss gucken, dass man still ist, während da unten die Schauspieler versuchen, ihr Gas und Bestes zu geben irgendwie. Das ist nicht ganz so einfach. Zu viele Regeln, zu viele Konventionen, zu viele Erwartungen.
In 28 Szenen stellt der ebenso vielschichtige wie kurzweilige Abend die Männer und ihr Leben vor und konfrontiert gleichzeitig die Zuschauerinnen und Zuschauer mit sich selbst, indem er das Zuschauen zum Thema macht. Ist das Tourette oder Absicht? Ist das noch Zuschauen oder schon Gaffen? Tick oder Timing? Krankheit oder Kunst? Entlang dieser Fragen entwickelt der Abend seine überwiegend komischen Szenen. Das Schöne dabei, hier lachen nicht die einen über die anderen, sondern alle miteinander. Ein Höhepunkt ist das Duell »Wer tickt zuerst?« nachempfunden dem beliebten Kinderspiel »Wer blinzelt zuerst?« Jürgens und Hempel stellen sich dazu voreinander auf und versuchen, nicht zu zucken oder sonst wie aus der Rolle zu fallen, was zu herrlichen Verrenkungen und unvorhersehbaren Pointen führt. Als Schiedsrichterin fungiert Barbara Morgenstern, die mit ihren Liedern und elektronisch gesampelter Untermalung den Abend musikalisch zusammenhält. Sie führt immer wieder vor, dass Musik eine beruhigende Wirkung hat. Jürgens etwa ist langjähriges Mitglied einer Band und singt mit dem Rücken zum Publikum einen gefühlvollen Song. Später dann dichtet Morgenstern aus Hempels Schimpfworten ein eigenes Liebeslied. Bei aller Unterhaltsamkeit und Komplexität des eineinhalbstündigen Abends bleiben viele Fragen offen. Nach Ursachen, Folgen und Alltäglichkeiten. Dafür gelingt es aber, den Theaterraum als utopischen Raum zu denken. Immer wieder verhandeln die drei Akteure, was sie brauchen, wie sie sich schützen, sich zurückziehen. Sie erzählen von den Bedingungen, die sie gestellt haben, als sie gefragt wurden, Teil der Produktion zu werden. Wie die Welt oder auch bloß die Theater wohl aussehen, wenn sie so eingerichtet wären, dass sich alle wohlfühlten? Auch diese Frage schwebt an dem Abend mit. Er ist keine Freakshow geworden, wiewohl er natürlich die Schaulust befriedigt. Chinchilla, Arschloch, was, feiert nicht das Anderssein, sondern das Wunderwerk Mensch. Hier wird niemand vorgeführt, hier präsentieren sich erwachsene, klardenkende Menschen in all ihrem Beschädigtsein und in all ihrer Schönheit.
Shirin Sochitravala über den Kontrollverlust auf der sonst so textfixierten Theaterbühne. Von der verbindenden Kraft der Kultur ist auch hier oft die Rede und Bibliotheken sind ihre ältesten Institutionen. Hier in Deutschland haben wir ein dichtes Netz von öffentlichen, kommunalen, privaten und Landesbibliotheken und die Deutsche Nationalbibliothek, eigentlich sogar zwei in Ost und West. So etwas ist keine Selbstverständlichkeit. Im Libanon zum Beispiel gibt es lange schon den Wunsch nach einer Nationalbibliothek, auch als Ort der nationalen Identität. Und es gab auch mehrere Versuche, eine zu gründen, die haben aber aus verschiedenen Gründen immer nicht stattfinden können und keinen Erfolg haben können. Jetzt erst hat das Projekt geklappt, Björn Blaschke berichtet.
Schlichter Sandstein, einfache rote Dachziegel, verdeckt von Bäumen, aber mitten in der Innenstadt liegt eines der eindrucksvollsten Gebäude Beiruts. Die Osmanen errichteten es zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts als Handwerksschule. Seit Anfang des Jahres birgt das Gebäude, Sanaya genannt, die erste Nationalbibliothek des Libanon. Im lichtdurchfluteten Atrium der Sanaya sitzt Politikstudentin Sarah an einem Schreibtisch, redet im für eine Bibliothek angemessenen Ton, flüsternd, obwohl sie die einzige Besucherin ist. Es ist ein ruhiger Ort, ich kann hier schreiben. Wenn ich zu Hause bin, sehe ich doch nur fern oder mache sonst irgendwas. Da gehe ich lieber an einen Ort, an dem die Leute lesen, studieren, um mich zu konzentrieren. Fast 100 Jahre ist es her, dass ein libanesischer Sammler rund 200.000 Bücher und Dokumente der preußischen Diakonieschule in Beirut übergab. Der Stifter wollte den Grundstock einer Nationalbibliothek schaffen. In den folgenden Jahren wuchs die Sammlung zunächst, wurde zeitweilig ins libanesische Parlament verlegt, dann während des Bürgerkrieges, der zwischen 1975 und 1989 tobte, teilweise zerstört. Erzählt der Direktor der Nationalbibliothek, Julnar Atouissad, und weiter.
All it was regrouped in the free zone at the
Später, nach dem Ende des Krieges, wurden die Bücher in der Freihandelszone des Hafens untergebracht, katalogisiert und restauriert. 2005 spendete das Emirat Katar 25 Millionen US-Dollar für die Sanierung und den Umbau der Sanaya, die die Libanesen nun seit Anfang Januar als Nationalbibliothek nutzen können. Hier haben wir eine Biografie über Flavius Josephus, einem römischen Geschichtsschreiber. Das Werk über ihn stammt aus dem Jahr 1646. Das Buch liegt in einer Glasvitrine, ein Ausstellungsstück.
All the books, journals, periodicals.
Alle Bücher, Zeitschriften, Wissenschaftsarbeiten, alles, was im Libanon oder außerhalb über den Libanon gedruckt wird, haben wir hier. Kopien wie auch Erstausgaben. Und der Libanon ist bekannt für seine Veröffentlichungen. Man sagte einst in der arabischen Welt, Ägypten schreibt, der Libanon druckt und der Irak liest. Wenige Bücher stehen im Lesesaal, die meisten lagern in einem der vier unterirdischen Stockwerke. Für die Öffentlichkeit unzugänglich. Interessenten müssen sie bestellen.
I will show you only one floor.
Okay. Come. Im zweiten Untergeschoss die Schatzkammer für jahrhundertealte Originalausgaben. Dazu in mehreren Hallen tausende Meter Regale.
It is made to handle 2 million books.
Es ist Platz für 2 Millionen Bücher. Jetzt haben wir 300.000.
Now we have 300.000.
Der Libanon, ein Land, in dem 18 anerkannte Religionsgemeinschaften leben. Politisch-religiöse Führer herrschen über sie. Vor nicht allzu langer Zeit führten sie Krieg gegeneinander über anderthalb Jahrzehnte. Eine Vergangenheit, die nicht aufgearbeitet ist, in den libanesischen Schulbüchern bis heute keine Erwähnung findet. Nichts soll das sensible politische Gleichgewicht, auf das sich vor 30 Jahren die Gegner von einst einigten, stören. Der Libanon, keine Staatsnation, sondern ein Flickenteppich von Kleinfürstentümern. Soll die Nationalbibliothek identitätsstiftend sein, versöhnen? Der Direktor der Nationalbibliothek, Julna Atwi, sagt, es geht nicht um Versöhnung, es geht um Kultur. Hier sollen kulturelle Produkte aufbewahrt werden. Es ist weit entfernt von Versöhnung. Aber wie heißt es so schön, lesen hilft. Immer.
Björn Blaschke über die neue Nationalbibliothek des Libanon. Lesen hilft immer. Michael Köhler hat die Kulturmeldung, wird sie nicht nur lesen, er hat sie auch geschrieben.
Kunst hilft auch, da ist sich dieser Künstler sicher. Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat in Mexiko ein Kunstwerk vorgestellt, mit dem er an 43 seit dem Jahr 2014 verschwundene Studenten erinnern will. In der mexikanischen Hauptstadt präsentierte er gestern Lego-Porträts der Studenten, die auf dem Weg zu einem Protest verschleppt und vermutlich ermordet worden waren. Es werden insgesamt etwa 40.000 Menschen in dem Land vermisst, die verschwunden sind. Sein Werk nannte AI Erinnerungen wiederherstellen. Sie sind Teil einer neuen Ausstellung mit Werken des chinesischen Künstlers im Universitätsmuseum für zeitgenössische Kunst.
Tausende, die niemals erwähnt werden, sie sind einfach weg. Die Regierung schiebt es auf die Drogenkartelle. Aber auch die Kriminellen muss man demaskieren. Stattdessen versuchen sie, die Bedeutung des Falls herunterzuspielen. Dabei geht es doch um die Würde und das Leben von Menschen. Als Bürger, Künstler oder Politiker stellen wir die ganz einfache Frage: Was ist wirklich passiert? Sagt uns die Wahrheit.
Erinnerung wiederherstellen. Die Regierung wurde wegen der schleppenden Aufarbeitung des Falls international kritisiert. Ai Weiwei hatte sich in seinem Heimatland China schon wiederholt kritisch zur Regierung positioniert und war dafür zwischenzeitlich inhaftiert worden. Zur Materialwahl sagte er zu seinem jüngsten Kunstwerk, er habe Lego stets als demokratisches Medium verstanden. Das Land Baden-Württemberg hat heute 10 Schädel indigener Menschen an Australien zurückgegeben. 2 davon kommen aus dem Bestand des Stuttgarter Lindenmuseums und waren dort seit 1905 bzw. 31. 8 Schädel kommen von der Universität Freiburg. Die Schädel wurden an die australische Botschafterin und eine Delegierte mit Vertretern der australischen Regierung und der Aborigines übergeben. Die sterblichen Überreste sollen nächste Woche im Flugzeug nach Australien zurückkehren. Über die stammesgeschichtliche Herkunft der Schädel konnten trotz eingehender Untersuchungen keine verlässlichen Erkenntnisse gewonnen werden, heißt es dazu. In der Operation Marriage, der wurde aus Westfalen, Rheinland, Ruhr und Lippe 1946 nach dem Krieg das Bindestrichland Nordrhein-Westfalen. Während die britischen Streitkräfte in NRW bis 2020 weitgehend abgezogen werden, widmet der Düsseldorfer Landtag ihnen eine große Ausstellung. Von der Beschlagnahmung von Häusern über Liebesbeziehungen bis hin zur Pflege langjähriger Freundschaften würden vom 4. Mai an Erinnerungsstücke, Fotos, Dokumente gezeigt. Das teilte das Landesparlament heute mit. An der Ausstellung mit dem Titel Briten in Nordrhein-Westfalen 1945 bis 2019 hätten sich rund 300 Menschen beteiligt. Es ist eine der ersten umfassenden Präsentationen zu dem Thema in Nordrhein-Westfalen überhaupt, erklärte die Landtagsverwaltung.
Auch das war Kultur heute. Und wenn Sie diese Sendung jetzt zufällig heute zum ersten Mal gehört haben und gerne wissen möchten, worüber wir in dieser Woche denn sonst noch so berichtet haben, dann können Sie das immer tun in der DLF-Audiothek, die Sie als App runterladen können, oder auf unserer Website www.deutschlandfunk.de. Da finden Sie Kultur heute im On-Demand-Angebot. Das war Kultur heute für heute. Nach uns die Nachrichten. Dann kommt mein Kollege Jörg Münchenberg. Ein Thema bei ihm. Der Bundessicherheitsrat genehmigt offenbar neue Rüstungsexporte. Hier verabschiedet sich Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören.